Es ist auch schwierig. Wir haben eine Industrie, die basiert darauf, Sachen zu verkaufen. Und wenn wir sagen, um das Klima zu retten, müssen wir aufhören, neue Sachen zu kaufen, ist ja auch total schwierig für die Labels. Wie wollen die denn davon leben? Und ich glaube, das ist halt eine Möglichkeit, dass man echt überlegt, wie könnten wir auch Angebote schaffen, Dienstleistungen, Events, Erfahrungen, so wie diese Green, wie die Green Fashion Tours auch, die wirklich den Menschen Mehrwert schenken. Und es gibt so viele Bedürfnisse, die gerade brach liegen, aber es ist halt nicht, sind keine materiellen Bedürfnisse, sind immaterielle Bedürfnisse. Und wenn man das wieder, wenn man das verbinden würde, da, ich glaube, da kann ganz viel Tolles entstehen.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Heute habe ich Dominik Ellen van de Poel zu Gast, die sich seit Jahren für einen nachhaltigeren Modekonsum und klimabewussteren Lifestyle einsetzt und darüber bereits unterschiedliche Bücher geschrieben hat. Das aktuelle Buch Achtsam und erfüllter Leben ist ein perfekter Leitfaden, um sich Schritt für Schritt damit zu beschäftigen und den ein oder anderen Tipp und Impuls umzusetzen. Oft sind es Kleinigkeiten, die man berücksichtigen kann und die sich leicht im Alltag integrieren lassen, die uns aber erst einmal bewusst werden müssen. Hast du Lust, dich auf deine Reise einzulassen? Dann hör dir gleich einmal diese Folge an und du wirst sehen, dass man auf nichts verzichten muss, aber trotzdem einen positiven Beitrag für Menschen und Umwelt leisten kann. Ganz nach dem Credo von Dominique: maximaler Modespaß bei minimalem Klimaimpact. Viel Spaß damit!
Hallo Dominik, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Sabine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein und dass wir uns jetzt am Bildschirm zumindest mal kennenlernen dürfen. Und
genau, endlich. Endlich mal. Wir sind schon so lange auch über LinkedIn irgendwie vernetzt, aber war dann auch mal zwischendurch, glaube ich, ein bisschen ruhig dich auch so ein bisschen herum, weil du natürlich auch ein bisschen Arbeit auf dem Tisch hattest. Dazu kommen wir ja gleich, weswegen du hier bist. Ich finde das auch ganz toll, dass wir jetzt zueinander gefunden haben. Und dann würde ich auch vorschlagen, dass du einfach dich mal vorstellst und vielleicht schon mal gleich verrätst, warum ich dich vorher auch zu eingeladen habe.
Ja, gerne. Mein Name ist Dominik Ellen van de Poel. Ich werde am Samstag wunderbare 42 und bin seit ungefähr 15 Jahren im Bereich nachhaltige Mode tätig. Und zwar habe ich mal vor langer, langer Zeit Mode- und Textildesign studiert und bin dann im Marketing gelandet, habe mich da auf den Bereich Nachhaltigkeit spezialisiert und irgendwann selbstständig gemacht. Und bin dann in den letzten Jahren, habe ich dann weniger für Kommunikationsabteilung von Modelabels gearbeitet und eher als Autorin, als freie Autorin. Und habe mal eigene Bücher geschrieben zum Thema bewusster Modekonsum. 2020 ist zum Beispiel ein Ratgeber rausgekommen, Achtsam anziehen. Und jetzt gerade im Mai ist mein letztes Buch rausgekommen, das heißt Achtsamer und erfüllter Leben, gut fürs Klima, den Klimawandel und dich. Da ist Mode ein Teilbereich. Und im Großen und Ganzen geht es eigentlich um diese Welt Nachhaltigkeit und Achtsamkeit und wie die sich ergänzen, ob es jetzt beim Konsum ist oder eben auch im Alltag in allen möglichen Situationen. Aber für mich ist eben das Thema Mode ist so der Bereich, aus dem ich komme, den ich liebe und gleichzeitig aber auch immer wieder, wo sich viele Schattenseiten manchmal auftun, wo sich viele Ambivalenzen zeigen. Und trotzdem ist es so, dass ich einfach das ganz spannend finde, mit anderen Menschen, die für bewussten Umgang mit Mode zu begeistern und dass Mode wirklich auch Spaß macht und dass es Spaß machen darf und trotzdem, dass man einen bewussteren Umgang damit finden kann und dass das was Tolles ist, was einen bereichern kann.
Absolut. Also man kann da ja auch ganz, ganz tief einsteigen, finde ich, in dieses Thema. Und das hast du mit deinem Buch ja auch getan. Was war denn so noch so deine Hauptmotivation, ein Buch nochmal zu schreiben? Weil du sagst, du hattest schon dein vorheriges Buch, Achtsam Kleiden. Und es gibt ja auch so viele andere Nachhaltigkeitsbücher. Wo hast du gesagt, so, ich mache das jetzt nochmal ganz anders?
Also ist jetzt insgesamt mein viertes Buch. Also die ersten Bücher waren eher so Fachpublikationen mit anderen zusammen, so im Bereich CSA. Und in den letzten Jahren habe ich mich wirklich eher so auf die normalen Menschen wollte ich mich fokussieren, die vielleicht auch noch gar nicht in dieser grünen Bubble drin sind, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch so ein bisschen da als grüne Szene da aus dieser Nische rauskommen müssen und irgendwie das schaffen. Es wichtig ist, dass wir Menschen erreichen, die da noch keinen Bezug haben, weil das Thema einfach total wichtig ist. Und ich habe eben in den letzten Jahren, ich bin auch Mutter, ich habe eine Tochter, die ist 9, die auch total modebegeistert ist und gleichzeitig auch sich total Sorgen macht über die Welt, über die Umwelt, die eben da auch sehr feinfühlig ist und mitbekommt, dass alles so irgendwie am Kippen ist, obwohl wir ihr das gar nicht so kommunizieren. Aber sie spürt es automatisch und das ist einfach auch ein Eindruck, den ich da, ja, also ich habe, je mehr man sich halt auch mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzt, desto eher wird einem bewusst, wie dringlich das Thema eigentlich ist. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich möchte nicht mehr nur über Mode sprechen, weil das Problem einfach so groß ist und so dringend. Und ich will auch nicht mehr über nachhaltige, tolle Labels gerade reden, weil das lenkt einfach ab von dem Thema, worauf wir uns jetzt fokussieren sollten, glaube ich. Damit wir das wuppen für unsere Kinder, für die ganzen jungen Menschen da draußen, für die nachfolgenden Generationen, dass sie einfach hier noch auch ihr Leben genießen können. Und das, finde ich, sollte eigentlich das Fokus sein. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich möchte das Thema ein bisschen größer ziehen und habe mir wirklich alle Bereiche des Lebens angeschaut, wie die dann spielen in die Gesamtbilanz, auch klimatisch. Und letztlich hat sich der Kreis dann wieder geschlossen und ich habe gemerkt, dass tatsächlich das Thema Konsum extremen Impact hat in der Gesamtbilanz. Es war mir vorher gar nicht so bewusst. Und innerhalb dieses Themas Konsum ist Kleidung, Textilien, Schuhe einfach der Punkt und auch also insgesamt Textilien, Haushaltstextilien und so, ist einfach ein Riesenfaktor. Und deswegen bin ich am Ende wieder so ein bisschen zurückgekommen zum Thema Mode. Das war irgendwie schön, auch für mich so diese Reise. Und hat eben auch das Bedürfnis, mal wirklich Prioritäten setzen zu können, weil jeder fühlt sich irgendwie auch so überfordert von 1000 Handlungsempfehlungen im Bereich Nachhaltigkeit. Auch der Begriff Nachhaltigkeit ist ja so schwammig und auch schon fast ein Unwort geworden, weil es auch so im Marketing, in der Werbung angekommen ist von jeder konventionellen Marke und dann oft überhaupt nichts dahinter ist. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich will eigentlich nicht mehr nur über Nachhaltigkeit sprechen, sondern wirklich das Thema Klima in Fokus nehmen und das auch runterbrechen auf Fakten, auf Werte, die man dann miteinander vergleichen kann, damit ich am Ende weiß, in jedem Lebensbereich, was sind denn die drei Sachen, die ich machen kann, die am Ende wirklich einen Einfluss haben und was sind die ganzen anderen Sachen, wo ich mich jetzt erstmal nicht drauf konzentrieren muss, also weil sonst so viele Menschen versuchen schon so viel zu machen und trotzdem hat man das Gefühl, es bringt überhaupt nichts und wenn man die Zahlen in der Modeindustrie sieht, wie die sich erhöht haben in den letzten 20 Jahren, seitdem es die Fast Fashion gibt und was es da für Prognosen gibt, dass es sich immer noch in den nächsten Jahren alles wieder verdoppeln soll, dann finde ich, ist wichtig, dass wir alle mal so ein bisschen unseren Blick klären und uns fokussieren aufs Wesentliche. Und man kann nicht alles perfekt machen, aber das muss man auch gar nicht. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, gerade auch im Nachhaltigkeitsbereich, weil da gibt es auch so viel Blabla und dann hört sich an, als wäre alles schon gelöst, als wäre alles super. Und als könnte einfach alles so weitergehen, aber das ist leider nicht so.
Nee, das stimmt. Ich habe jetzt irgendwie so ganz viele Sachen gerade poppt immer so auf bei mir so, darf ich jetzt, Nee, okay, dazu will ich jetzt auch noch was sagen. Okay, ich versuche mich jetzt auch noch mal zu sammeln. Und genau, zum einen, was du sagtest, die Nachhaltigkeitsblase, da tappe ich mich leider halt auch immer wieder, ne, dass man halt so denkt, so, ach, das weiß ja wirklich jeder und irgendwie kennt sich da doch jeder drin aus. Aber genau, man muss versuchen, die anderen Leute, Menschen auch mitzunehmen und dann wirklich mit einfachen Handlungsanweisungen sie dann auch dafür, sag ich mal, ein bisschen zu interessieren und das ganze Thema schmackhaft zu machen. Weil, wie du es schon sagst, also man darf nicht zu viel gleich auch wollen, sondern mit jedem kleinen Step erreicht man ja schon etwas. Und dieser Gedanke so, ach, naja, gut, wenn ich das jetzt mache, das nützt ja sowieso dann nichts. Davon muss man sich echt lösen, weil wenn irgendwie 50 Leute schon denken so, oh, nee, das nützt ja nichts, wenn ich das nur mache. Aber wenn die das dann schon machen würden, hätten wir schon einen kleinen Impact. Also ich glaube auch.
Gleichzeitig ist es halt so, dass wir, ich glaube, das Hauptproblem, was wir heutzutage haben, ist, dass unser Lebensstil uns absolut den Fokus klaut. Dass wir alle so zugeballert werden mit Reizen, die ganz viele Ängste triggern, dass wir eigentlich nur noch im Kopf irgendwie hin und her rasen und dass wir eigentlich permanent drüber sind, nervlich und überhaupt keine Kapazitäten für so große, schwere Themen haben. Ich glaube, ich muss mir mal ein Glas Wasser holen.
Mach das mal.
Und ich glaube halt, dass es deswegen ganz wichtig ist, sich vorher anzuschauen, was hat denn wirklich einen Einfluss? Weil sonst kaufen wir alle unsere Bambuszahnbürste und klopfen uns auf die Schulter und denken, wir retten die Welt oder unseren Sneaker aus Recycling, Ozean, Plastik mit oder und dann im Endeffekt ist es dann doch nur geschreddertes PET und 3% Ozeanplastik und sonst was. Und es wird uns dann so verkauft, als würde man die Welt retten. Und wir haben einfach nur begrenzt Aufmerksamkeit heutzutage, weil die geschluckt wird von unserem Leben. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, erstmal zu gucken, was ist denn wesentlich, was ist ganz essentiell in der Bilanz. Und es ist zum Beispiel dann Fliegen oder es ist halt irgendwelchen Kram kaufen, den ich gar nicht benötige. Das hat halt einen riesen Impact und das ist unangenehm und das tut weh, weil das ist eigentlich was, was wir nicht hören wollen. Aber das hat im Endeffekt, wenn ich dann zum Beispiel mich mit den Themen beschäftige und überlege, okay, wie kann ich meine Abenteuerlust, meine Sehnsucht, neue Orte zu entdecken, meine Sehnsucht, mich lebendig zu fühlen, wie kann ich das auch befriedigen, ohne alle 2 Monate einen Wochenendtrip irgendwo mit dem Flugzeug zu machen. Wie könnte ich das integrieren in meinen Alltag, indem ich zum Beispiel mit dem Fahrrad einfach Sachen einbaue oder neue Wege gehe, neue Sachen entdecke in meiner Umgebung, dann habe ich am Endeffekt einen viel größeren Impact, als wenn ich mit irgendwas anfange, was ich schön finde und dann einfach aber bei den Sachen, die wirklich reinzählen, so weitermache wie bisher. Weil ich glaube, das haben wir alle jetzt versucht, die letzten 10 Jahre. Wir haben alle irgendwo angefangen, wo es uns Spaß macht. Die einen beim Thema mit Zero Waste oder Plastikmüll einsparen oder jeder hat ja so seine Themen, die einem nah sind. Aber wenn wir die Gesamtbilanzen anschauen, dann geht es immer weiter hoch. Und deswegen glaube ich, ist echt wichtig, dass wir jetzt mal uns überlegen, was ist wirklich essentiell. Und das sind halt auch das Thema fossile Materialien, Erdöl, auch in der im Textilthema ist es ja so groß geworden, einfach ganz viele Materialien, die erdölbasiert sind. Und also ich glaube, wenn wir einfach nur mal machen, ich glaube, damit schaffen wir es einfach nicht. Das reicht einfach nicht.
Ja, es hat jetzt leider so eine Wende, finde ich, irgendwie halt wieder genommen. Ne? So während Corona war es so ein bisschen so, alle waren so ein bisschen bewusster halt drauf. Man hat sich damit auch ein bisschen mehr beschäftigt und nach Corona hat es leider wieder, ist es wieder total umgekippt, finde ich.
Ja,
Also es war dann so ein bisschen so,
das
die
stimmt.
Gesellschaft hat teilweise so diese Ellenbogen-Aktion wieder ein bisschen durchgesetzt, so von wegen, naja gut, ich hatte ja jetzt 2 Jahre lang nichts, so nach dem Motto, jetzt will ich aber mal wieder. Und
Ja.
ich finde auch danach ist wirklich dieses Ultra-Fast-Fashion-Thema, was wir ja auch leider ja. so stark präsent haben, von Shein und Temu leider wieder angestiegen.
Ja, und total. Was man ja auch irgendwo verstehen kann, wenn man sich anguckt, wie teuer teilweise Lebensmittel geworden sind und andere
klar.
Kosten, dann ist natürlich, wir haben natürlich jetzt 20 Jahre lang uns daran gewöhnt, Kleidung kaufen zu können, ohne einen Bedarf zu haben. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Und dann ist es natürlich einer der Bereiche, wo wir den Rotstift ansetzen. Oder viele Menschen, die einfach sparen müssen. Aber ich meine auch ganz viele Menschen, die das Gefühl haben, sie wollen sparen, weil sie Angst haben vor der Zukunft und weil sie das Gefühl haben, es ist so eine unsichere Zeit. Deswegen kann man es auch irgendwo nachvollziehen. Aber es ist natürlich... Ist ja natürlich tragisch, wenn man dann sieht, dass die ganzen Modelabels im nachhaltigen Bereich, die jahrzehntelang teilweise etabliert waren, dass die dann zumachen müssen. Das ist schon echt beunruhigend, finde ich. Und gleichzeitig, ich finde halt das, was so spannend ist heutzutage, ist, dass es gibt so viele Menschen, die, denen es nicht gut geht, die einsam sind, die ganz viele Ängste haben, viele Sorgen und gleichzeitig haben wir diesen Überkonsum und diese und deswegen ist das vielleicht auch eine Möglichkeit für die nachhaltige Branche, dass die sich so ein bisschen, dass man sich wirklich besinnt auf den echten Bedarf und der ist zum Beispiel, dass wir da Menschen sich begegnen, dass man Orte und Räume schafft, wo man präsent ist und aufmerksam und nicht abgelenkt. Also nicht umsonst gehen solche Events viral. Ich weiß nicht, ob du The Offline Club, das sind so digitale Detox-Hangouts in Amsterdam. Da haben so ein paar junge Leute angefangen, Events zu veranstalten, wo wirklich die Regel ist, dass man sein Handy ausmacht, wo man einfach nur sich begegnet und dann gemeinsam da zum Beispiel kreativ ist und das ist so durch die Decke gegangen, weil da offensichtlich eine riesige Sehnsucht auch danach besteht, weil es so schwer ist, das alleine hinzukriegen und ich glaube, dass da, man könnte da wirklich, ich glaube, es ist auch schwierig, wir haben eine Industrie, die basiert darauf, Sachen zu verkaufen und wenn wir sagen, um das Klima zu retten, müssen wir aufhören, neue Sachen zu kaufen, ist ja auch total schwierig für die Labels. Wie wollen die denn davon leben? Und ich glaube, das ist halt eine Möglichkeit, dass man echt überlegt, wie könnten wir auch Angebote schaffen, Dienstleistungen, Events, Erfahrungen, so wie diese Green, wie die Green Fashion Tours auch, die wirklich den Menschen Mehrwert schenken. Und es gibt so viele Bedürfnisse, die gerade brach liegen, aber es ist halt nicht, sind keine materiellen Bedürfnisse, sind immaterielle Bedürfnisse. Und wenn man das wieder, wenn man das verbinden würde, ich glaube, da kann ganz viel Tolles entstehen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mir gerade von Golden Joinery, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Kunstprojekt aus Amsterdam. Die haben das Thema Kintsugi, das ist so eine japanische Repariertechnik für Porzellan und so, da wird das mit Gold dann gekittet und das haben die übertragen auf den Textilbereich und haben Events sich überlegt, wo Menschen zusammenkommen und mit Gold ihre Kleidung flicken, um quasi dann die textilen Wunden zu feiern und zu sagen, das ist nichts, was man verstecken muss, man muss sich nicht schämen, wenn man irgendwas repariert, sondern sowas, das kann man mit Stolz tragen, das erzählt eine Geschichte. Und die haben ein Spiel auch entwickelt und das habe ich heute bekommen. Das wollte ich schon ganz lange mal ausprobieren. Und ich glaube, dass es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich da neue Wege auch zu gehen. Und das können, glaube ich, auch nur so kleine Labels machen, weil die nämlich viel flexibler und offener und agiler noch sind. Aber es ist natürlich eine ganz schwierige Zeit auch für kleine Labels, glaube ich.
Absolut, ja. Und ich glaube, die EndkonsumentInnen, die müssen das erstmal wieder lernen, halt auch anders zu handeln einfach und nicht in einem Überfluss dann halt zu kaufen oder dann sich von sowas, dann wirst du eben erzählt hattest, von der Golden Joinery, sowas zu lernen, dass sie halt sehen, okay, es gibt auch andere Wege. Und du beschreibst ja auch in deinem Buch, gibst du ja auch Handlungsanweisungen oder gib doch mal auch ein paar Beispiele davon oder einfache Beispiele, wo du sagst, okay, das könnte jetzt jeder schon mal tun, um schon mal zu so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, um den eigenen Klimafußabdruck vielleicht zu reduzieren. Du hattest eben schon das Beispiel gebracht mit der Radtour halt, dass man nicht unbedingt irgendwie immer irgendwo hinfliegen muss, da reisen muss, großartig, sondern vielleicht auch die Umgebung einfach wieder neu erkunden. Was hast du denn da noch vielleicht für kleine, einfache Tipps, die du so mal schon mal reinstreuen kannst?
Also ich glaube, Fliegen ist eben ein ganz wichtiger Faktor, dass wenn man, also ich glaube, im Moment ist es ja so, dass Flugreisen erlaubt sind, es ist nicht verboten, deswegen kann man nicht erwarten, dass jemand nie mehr fliegt. Also ich werde wahrscheinlich auch in meinem Leben nochmal fliegen und es gibt natürlich auch Länder, die mich reizen am anderen Ende der Welt, die ich hoffentlich irgendwann auch mal sehe, aber ist es schon total sinnvoll, sich wirklich zu überlegen, kann ich, wenn ich in Urlaub fahre, auch mit der Familie, muss es mit dem Flugzeug sein oder gibt es irgendwie die Möglichkeit, auch das uns toll zu gestalten innerhalb Europas, dass man es mit dem Zug machen kann, mit dem Auto und dass man eben nicht nur so punktuell weite Strecken zurücklegt, sondern dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in Urlaub fährt, dass man versucht, länger am Stück das zu machen. Dann hat man auch meistens mehr Erholungseffekt. Und wenn man eben nur ein Wochenende zur Verfügung hat, dass man überlegt, ob man das wirklich eher in der Umgebung machen kann. Weil ich glaube, oft brauchen wir halt den Tapetenwechsel. Und natürlich ist es leichter, wenn alles anders aussieht, wenn wir eine komplett andere Umgebung haben. Das ist natürlich so, dass wir da auch leichter loslassen können und ganz weit weg uns vom Alltag fühlen. Aber
ich glaube, man kommt da auch wieder auf neue Ideen tatsächlich, wenn man so eine andere Umgebung mal hat. Das könnte dann zum Beispiel auch helfen, mal zu reflektieren, okay, was mache ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin? Wie kann ich da irgendwelche Gewohnheiten ändern? Halt, wie gesagt, meinen Konsum umgestalten oder nicht konsumieren oder anders konsumieren.
Genau, also ich glaube, die großen Faktoren sind halt Fliegen, Mobilität, dann das zweite ist das Thema Konsum, dass man wirklich versucht, nur noch Sachen anzuschaffen, die einen wirklich bereichern, die man auch benötigt, die man auch benutzt, an denen man sich auch wirklich erfreut, weil es macht eigentlich keinen Sinn, mehr Kram sich anzuschaffen, weil unterm Strich stresst uns das dann auch wieder in den eigenen vier Wänden. Wir haben so viel Zeug. Und es macht uns so unruhig zu Hause, gerade als Frau ist es auch erwiesen, dass das eine riesen Stressquelle ist, einfach diese Überforderung durch zu viel Zeug, was ja auch wieder ganz viel Aufmerksamkeit und auch Zeit dann wieder auffrisst. Also deswegen einfach so für sich überlegen, okay, ich möchte eigentlich nur noch Sachen in meine heiligen vier Wände lassen, die mich tatsächlich bereichern. Und das nicht nur mal kurz aus dem Impuls raus, sondern die ich auch in den nächsten Jahren mir noch, die ich an meiner Seite haben will, wo ich mich wirklich dran erfreue. Und manchmal ist es auch schwer, das halt zu beurteilen, ob's und deswegen ist es auch gut, dass man versucht, nicht impulsiv irgendwas zu kaufen, sondern Sachen darüber zu schlafen. Sich vielleicht einen Wunschzettel zu schreiben. Mir als Kind, dass man Sachen aufschreibt, die man sich wünscht, die man toll findet und dem auch ein bisschen Zeit gibt. Und manchmal vergisst man die Sachen auch wieder und andere bleiben. Und dann ist die Freude auch umso größer, wenn man da sich dann das irgendwann gönnt und dann sicher sein kann, dass man das tatsächlich auch dann verwendet. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und im Bereich Ernährung, der natürlich auch wichtig ist, weniger tierische Produkte. Also wir müssen jetzt nicht alle Veganer werden. Klar wäre das schön, aber das ist absolut unrealistisch. Und ich glaube, dass ganz viele Leute dadurch eher abgeschreckt werden. Und wenn wir aber alle versuchen, weniger tierische Produkte zu essen, dann ist das total gesund für uns und auch für den Planeten und fürs Klima. Und deswegen ist eigentlich das war es eigentlich auch schon. Also ich glaube, es ist gar nichts, man muss es sich gar nicht so kompliziert machen. Aber wenn man sich, ich glaube, es ist einfach gut, sich auf sich selber auch wieder zu konzentrieren, sich mit sich zu verbinden, selber auch anzufangen, in sich reinzuhorchen, sich nicht permanent abzulenken und zu schauen, was ist eigentlich mein Bedürfnis, wie geht's mir, was fehlt mir in meinem Leben, wonach sehne ich mich? Und dann wirklich zu überlegen, wie kann ich mir das in mein Leben holen? Und das sind dann oft nicht irgendwelche Dinge. Das sind oft ist es auch Momente mit anderen Menschen, Nähe, Austausch, Gemeinschaft. Das sind die Sachen, die gerade voll unter den Tisch fallen. Und wir sind alle so eingespannt und unsere Aufmerksamkeit ist so verstreut. Und wir reagieren nur noch und haben irgendwie am Ende des Tages, wissen eigentlich gar nicht, wo unsere Lebenszeit hingeht. Und wenn man dann sieht, wie lange jeder am Handy hängt oder so. Also ich glaube, das ist so die Kunst irgendwie in dieser verrückten Zeit, in der wir heute leben, einen Schritt eigentlich zurückzunehmen und uns zu überlegen, wie wollen wir eigentlich unsere Zeit verbringen, womit, mit welchen Menschen, mit welchen Tätigkeiten. Und ich glaube, automatisch gehen wir bummeln, automatisch gucken wir nach neuen Sachen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, dass man sich sagt, okay, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und ich gehe jetzt raus, ich ziehe die Schuhe aus, ich stelle mich barfuß aufs Gras, ich spüre die Welt, ich spüre mich rein, ich gucke mich um, ich rieche. Und ich glaube, ist auch dieses, dass man wieder anfängt, lebendig zu sein. Also ich glaube, wir sind alle so abwesend und da... Deswegen kann das es ist auf jeden Fall eine Art Ausbrechen aus einer Normalität. Und das ist natürlich schwierig und das muss man wollen. Aber ich glaube, das kann unglaublich bereichernd sein und es braucht nicht viel dafür.
Aber ich glaube, es ist halt einfach wirklich eine Lernphase, ne? Weil das viele einfach vielleicht überhaupt nicht können oder es verlernt haben. Und genau, das wäre nämlich vorhin auch meine Frage, weil du sagtest so, ja, mit dem Konsum halt eher halt dann prüfen, ob man das dann wirklich irgendwie braucht oder so oder benötigt. Und ich glaube, das ist das Problem, wie gesagt, genau, weil es so Impulskäufe sind, meistens oder oft kauft man sich was, weil man sich belohnen möchte, weil man irgendwie was gemacht hat oder so und gar nicht darüber nachdenkt, ob man das jetzt wirklich braucht, ob ich das jetzt länger behalte. Ich glaube, das ist ganz schwierig, aber es ist halt eine Übung, sowas halt dann wieder zu lernen, dass man darüber nachdenkt. Und du hast erwähnt auch in deinem Buch ja deine Strategie über das achtsame Anziehen. Kannst du da mal so ein paar Tipps geben, was die denn so beinhaltet, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja einfach schon hilft, um zu reflektieren, okay, wie kann ich eigentlich nachhaltiger einkaufen oder konsumieren?
Also das Tolle schon mal vorweg ist, dass wir alle so viele Sachen haben, wie noch nie zuvor, glaube ich. Also wir können absolut aus dem Vollen schöpfen und es eigentlich eher... Das Problem ist eher, dass wir so viel Zeug haben, dass wir gar nicht wissen, was wir eigentlich haben und dass es meistens auch total viel Arbeit ist, da einen Überblick und Ordnung zu halten und sich zu entscheiden, weil je mehr einzelne Teile man besitzt, desto schwieriger ist es auch, Outfits dann zu erstellen, weil man so viele Optionen hat, dass das einen überfordert im Gehirn. Also deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man echt wieder, dass man wirklich sich mal anguckt, was habe ich denn alles? Und was davon passt denn überhaupt noch zu mir und meinem Leben? Und wirklich Sachen loslässt, die man nicht benötigt oder die einem kein gutes Gefühl geben, die zum Beispiel zu klein sind, wo man jedes Mal das Gefühl hat, man ist zu fett, wenn der Blick darüber schweift. Und dann einfach wirklich mal die Spreu von Weizen zu trennen. Und das, was man hat, echt zu feiern und zu umarmen und zu überlegen, okay, wie kann ich das schön aufhängen, dass es wie in der Boutique aussieht? Wie kann ich meine Kleider zum Beispiel farblich ordnen? Ich Anhänger, die alle gleich aussehen, damit das auch ein bisschen Ruhe reinbringt und dass es Struktur hat und dass man morgens am Kleiderschrank steht und es so ein bisschen wie bei so einem Faber-Castell-Buntstiftekasten, wo man Lust hat zu schauen, welche Farben passen heute zu meiner Stimmung, wie fühle ich mich heute? Und dann kann man auch viel intuitiver am Kleiderschrank vorgehen. Und das ist auch das macht dann auch Spaß, weil es auch dann Selbsterfahrung ist und es nicht mehr dann Stress und das Gefühl, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Und das ist natürlich, und das ist natürlich auch, ist auch spannend, einfach mal da drauf zu schauen, was das bedeutet, dieses nichts, ich habe nichts anzuziehen. Das ist ja so ein ganz, ja, ist eine Situation und eine Angst, die ganz viele Menschen kennen, vor allem Frauen. Und also da habe ich eben auch mich in meinem letzten Buch und in dem Buch auch schon jetzt nochmal mit beschäftigt und überlegt, was steckt da eigentlich dahinter. Und oft ist es bei mir zumindest so, dass die Angst hochkommt, wenn ich weiß, ich habe irgendwie einen Termin, ich werde im Mittelpunkt stehen oder man ist eingeladen zu irgendeinem Event oder einer Feier. Man hat das Gefühl, andere beurteilen einen, man muss irgendwas repräsentieren, man fühlt sich verunsichert, man hat Angst davor, dass man dem nicht standhält oder so. Also es ist eigentlich nur das Gefühl der Unsicherheit und der Angst. Und dann hat man dieses Gefühl, oh Gott, ich habe nichts anzuziehen. Und dann hat man eigentlich den Impuls, sofort irgendwo sich ein Outfit zu holen, wo alles schon zusammenpasst, wo man sich sicher fühlt wie in so einer Ritterrüstung. Und wenn man dann aber erstmal wirklich sich angewöhnt, bevor ich jetzt irgendwas kaufe, ich gucke erstmal zu Hause. Und wenn ich zu Hause nichts habe, dann weiß ich genau, wonach ich schauen muss. Und dann ist es eigentlich ganz oft so, dass man zu Hause viele verschiedene Sachen hat, die super sind, die sich eignen. Und am besten ist es sogar, wenn man ein paar tolle Outfits zusammenstellt, bevor man so Stresssituationen hat. Dann kann man wirklich die nochmal anschauen, kann vielleicht sogar Fotos machen auf dem Handy und weiß ich, hier sind jetzt 10 Outfits, das sind Lieblingsklamotten von mir, da fühle ich mich total gut. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe nichts anzuziehen, kann ich die auch wieder zur Hand nehmen. Und also ich glaube, es geht wirklich darum, viel bewusster auch mit den eigenen vier Wänden, mit dem eigenen Kleiderschrank umzugehen und zu sagen, hier kommen nur Sachen rein, die mir ein richtig gutes Gefühl geben, wo ich mich einfach toll fühle, wo ich einfach ich selbst bin, wo ich Spaß habe, das anzuziehen. Und dann weil ich glaube, viele Leute, die sind einfach völlig überfordert und gestresst am eigenen Kleiderschrank, weil da so viel Kuddelmuddel herrscht.
Und das glaube ich auch, ja.
Es ist ja viel einfacher, im Laden dann was zu kaufen, was dann schon toll gestylt ist und mit passenden Accessoires. Und gerade wenn jemand nicht so ein Händchen vielleicht hat fürs Stylen oder fürs Kombinieren, dann fühlt er sich dann natürlich auch viel sicherer. Und man kann sich aber genauso vielleicht eine Freundin oder einen Freund einladen, der ein Händchen hat für Mode und mit dem zusammen mal 10 Outfits zusammenstellen für verschiedene Anlässe. Und dann macht er gleich ein Foto oder sie macht ein Foto von einem. Also ich glaube, die Sache ist, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Manchmal brauchen wir vielleicht eine konkrete Sache, aber es ist immer gut, erstmal daheim zu schauen, auch wenn es nicht der Impuls ist. Und dann weiß man entweder, ich habe doch eigentlich tolle Sachen oder ich weiß ganz genau, was mir noch fehlt. Und dann kann man viel effektiver einfach umgehen mit seinem eigenen Modebudget, mit dem, was man auch besitzt. Weil wir halt, ich glaube, das Problem ist einfach unser Fokus. Wir fokussieren uns immer auf das, was uns vermeintlich fehlt, auf das Must-Have, auf das nächste Trendstück und was weiß ich. Aber wir fokussieren uns halt nicht auf das, was wir im Schrank haben.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei, vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, wir haben den Überblick auch wahrscheinlich dann teilweise schon verloren und so.
Es macht auch nicht so viel Spaß, wenn das so ein Chaos ist. Es macht auch Spaß. Es ist voll stressig, in den Kleiderschrank zu gucken, wenn da nur Chaos ist.
Absolut, ja, und das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, ne, das mal alles zu visualisieren, sich dann vielleicht an den Schrank dann auch zu pinnen, die eigenen Outfits, und dann hat man da auch mal gleich, dann steht man auch nicht davor und denkt so, oh, genau, okay, ich habe nichts anzuziehen.
Ja.
Und letztendlich wahrscheinlich, wenn man dann losgeht, was einkauft, findet man genau das Gleiche bei sich sowieso im Schrank.
Ja,
weil man ja durchaus, seinen Stil hat man ja meistens schon gefunden.
Mhm.
Und was ich auch ganz oft irgendwie halt, wie gesagt, höre, wenn es dann so um nachhaltigen Konsum geht, kommt ja auch gerne immer dieses Wort, ach ja, ich möchte aber nicht auf irgendetwas verzichten. Da haben, glaube ich, die Leute auch immer so unglaublich viel Angst vor, dass da was zu verzichten ist. Und das würde mich auch mal wirklich, also hast du da eine Idee, wie man sie davon überzeugen könnte, zu sagen, okay, ihr verzichtet eigentlich auf nichts, weil, wie du schon sagst, eigentlich haben sie wahrscheinlich schon alles eh schon vorhanden. Und es gibt ja Sachen, aber man muss halt einfach bewusster schauen, wie man was wieder für sich dann neu entdeckt wahrscheinlich.
Ja, ich meine, das ist natürlich der Klassiker, ne? Oder das ist auch so das Totschlag, oder das, was so die meisten Menschen abhält, überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen, weil sie Angst haben, wenn ich da einmal das Fass aufmacht, dann darf ich ja überhaupt nichts mehr. Nichts darf ich mehr. Ich darf nicht mehr mein Fleisch essen ohne schlechtes Gewissen. Ich darf nicht mehr in Urlaub reisen, obwohl es für mich die 2 Wochen im ganzen Jahr sind, wo ich mich das ganze Jahr drauf freue, wo ich einfach nur die Seele baumeln lassen will. Selbst das darf ich nicht mehr ohne schlechtes Gewissen. Ich darf nicht mehr mit meinem Auto rumfahren, mit meinem SUV, obwohl ich da so lange drauf gespart habe und so stolz bin, dass ich mir das erarbeitet habe. Und irgendwie kann man es ja auch verstehen. Also es ist natürlich, es stellt natürlich alles in Frage, alle Statussymbole, mit denen wir aufgewachsen sind, in die wir rein, ja, die wir verinnerlicht haben über eine ganz, ganz lange Zeit. Und das kann ich total verstehen, dass es einfacher ist, einfach komplett zu sagen, oh, kein Bock, als
klar, ist auf jeden Fall öffnen. Ein paar.
Also ist auch total menschlich. Hm. Oder auch, dass man eben versucht, das ganze Thema abzutun, weil das einfacher ist, als plötzlich alles hinterfragen zu müssen, was man sich für sein Leben erhofft und was man anstrebt. Kann ich auch verstehen. Ist auch total menschlich. Ich glaube auch nicht, dass es deswegen was bringt, wenn man andere Leute schämt oder so.
Nee,
ich meine, insgesamt glaube ich, ist es schon, hat es schon auch einen Impact jetzt mit diesem Flugscham. Schon allein der Begriff, dass man halt dass man das Thema Fliegen, dass es einen anderen Beigeschmack hat. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein langsamer Prozess ist und dass es wirklich nach und nach in der Gesellschaft eben ankommt und ankommen muss und jeder bei sich anfängt und dass eigentlich der Weg, einander zu berühren oder zum Nachdenken zu bringen, sind eigentlich persönliche Kontakte und sind zum Beispiel Kinder, dass man sagt, man hat innerhalb der Familie, da gibt's Enkelkinder und dann sind die. Ich glaube, Kinder ist für mich eigentlich der Aufhänger auch für das neue Buch, weil ich halt hoffe, mit dem Buch auch vielleicht Leute zu erreichen, die vielleicht noch gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hatten, aber die sich wünschen, dass ihr Kind eine gute Zukunft hat. Und das ist halt ein Punkt, der uns alle verbindet, auch die alle Generationen eigentlich. Und ich glaube, das ist auch, es ist so schwer, miteinander heutzutage ins Gespräch zu kommen, ohne dass es gleich kippt und irgendwie emotional wird oder politisch oder sich so Gräben auftun. Und ich glaube, die einzige Art ist wirklich, ein gemeinsames Ziel zu formulieren aus Liebe für die jungen Menschen. Und deswegen habe ich das versucht in dem Buch, weil ich glaube, anders weiß ich nicht, wie. Es bringt nichts, uns da die Köpfe einzuhauen. Es führt einfach zu gar nichts.
Das wäre eigentlich jetzt schon ein total schönes Schlusswort, Dominik. Aber ich habe ja noch ein, zwei Fragen, die ich dir ganz gerne noch stellen möchte. Das mache ich jetzt auch noch. Nochmal so zurück zur nachhaltigen Mode. Bist du denn der Meinung, weil das höre ich halt auch ganz oft, dass viele dann sagen, ach man, ja, würde ich ja gerne kaufen, nachhaltige Mode oder faire Mode, aber ich weiß gar nicht, wo und wie und woran kann ich mich denn orientieren? Empfindest du das genauso oder sagst du auch so, das ist echt auch manchmal schwierig und okay, es gibt aber die und die Zertifikate oder meinst du, da könnte man noch ein bisschen mehr durchaus mehr kommunizieren, damit es auch wirklich leichter wird, der Zugang zu nachhaltiger Mode?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall für Leute, die jetzt noch gar nicht sich damit auseinandergesetzt haben, echt erstmal voll der Dschungel. Und erstmal wissen die, es wird einem ja auch nicht leicht gemacht. Ich meine, selbst die konventionellen Fast-Fashion-Unternehmen haben ja mittlerweile grüne Linien, die nach außen hin total super alles immer aussieht. Also das ist ja auch ganz schwierig, da von Konsumentenseite da wirklich beurteilen zu können, was ist jetzt echt und was ist halt fake. Ich finde zum Beispiel das GOTS-Siegel immer total gut, weil es halt eins der wenigen ist, die sowohl sehr streng sind, als auch, dass sie Kriterien der Ökologie und auch der sozialen Fairness vereinen. Und das ist, aber es findet man natürlich auch nur selten an irgendwelchen Produkten. Aber selbst bei sowas wie Tchibo oder so gibt es ja mittlerweile auch einzelne Produkte dann, die dann GOTS zertifiziert sind und sonst was. Ich finde es immer hilfreich, wenn man jetzt in der Großstadt wohnt oder so. Wenn man mal schaut, gibt es vielleicht einen coolen Concept Store, die sich auch mit nachhaltigen Mode beschäftigen, die für mich so ein bisschen schon mal die Recherche mir das abnehmen, die mich auch beraten können, die mir was zu den Labels erzählen können. Aber trotzdem muss man natürlich dann wieder ein Vertrauen auch mitbringen, weil es gibt auch im Einzelhandel Leute, die einem da das Blaue vom Himmel erzählen oder das Grüne vom Himmel. Ich glaube, letztlich ist, wenn wir anfangen, wirklich nur noch nach Bedarf zu Neues zu kaufen, dann haben wir erstens mehr Budget und zweitens ist es dann, haben wir dann unsere Bilanz, unseren Fußabdruck schon so reduziert, dass es jetzt auch, dass die Welt nicht untergeht, wenn das jetzt, keine Ahnung, ja, also es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Schuhe brauche und ich in Schuhe finde ich zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Man findet nur so bestimmte Arten von Schuhen und wenn man dann was Bestimmtes sucht, dann ist es ganz schwierig und gebraucht ist natürlich dann auch immer schwierig. Also es gibt Produkte, die kann man mittlerweile super gut in Läden kriegen oder auch bei Online-Plattformen für Nachhaltigkeit wie Avocado Store, wo es halt auch, da kann man halt wirklich auch suchen nach bestimmten Produkten, die man braucht und dann kriegt man da auch vieles angezeigt und auch bei Basics ist es mittlerweile echt easy. Aber nach wie vor gibt es Produkte, da finde ich es ganz schwierig. Also ich bin eben auch als DJ tätig und da brauche ich halt auch so ein bisschen abgefahrene, glamouröse, verrückte Klamotten. Und das ist teilweise ganz schwer zu finden im Nachhaltigkeitsbereich, wenn man neu was kauft. Da finde ich eigentlich fast nur dann im Vintage- oder Secondhand-Bereich irgendwelche verrückten
Sachen. Ja, denke ich mir.
Aber wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, ist das manchmal auch total schwer. Ich habe jetzt zum Beispiel, war jetzt auf der Suche nach einem Cappy, die zu meinem Outfit passt und habe einfach nichts gefunden. Und dann ist mir eingefallen, dass ich von einer Tauschparty noch eine Cappy hatte, die ich nie anhatte, weil die eine Farbe hatte, die ich einfach nicht so getragen habe. Jetzt habe ich die mit Acrylfarben angemalt und dann hat's ja und jetzt ist es meine neue Lieblingsmütze. Und das ist natürlich so, dass man da nicht einfach in den ersten Laden reinspazieren kann und sich das nächstbeste Produkt einfach nur nach der Optik aussucht, wenn man das nachhaltiger gestalten möchte. Aber das ist eigentlich voll der coole Prozess, weil dann fängt man an, selber Sachen umzumodeln, umzugestalten und letztlich hat man dann Sachen, mit denen man viel mehr verbindet, wo man viel mehr von einem selber auch drin liegt, wo man tatsächlich auch, wenn man jetzt am eigenen Kleiderschrank dann erstmal versucht, Outfits zusammenzustellen, statt einfach jetzt was Neues zu kaufen, dann hat man am Ende Sachen, die man selber gestylt hat, da kann man echt stolz drauf sein und es macht auch Spaß. Also ich finde, es hat auch eine ganz kreative Seite und das hat nicht nur damit zu tun, man geht halt nicht in den Laden, kauft was, was jemand anders gestylt hat, sondern man fängt an, selber sich da einzufuchsen und zu experimentieren, sich damit auszudrücken und das macht total Spaß. Aber ich glaube, da gibt's halt im Moment keinen Da gibt es halt noch keinen richtigen Markt für oder keine Lobby, weil die Unternehmen, die wollen halt verkaufen. Die wollen halt neue Sachen verkaufen, weil das Geschäftsmodell so funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel nachhaltige Labels, dass sie auch sich überlegen könnten, was können wir für Dienstleistungen, für Events, für Challenges uns überlegen, dass man unsere Follower ranführt, auch an das Thema Styling und dass man da Impulse gibt. Und weil das ist natürlich das Nachhaltigste, was man machen kann, ist einfach nur das zu nutzen, erstmal, was man hat. Aber es ist halt einfach eine komplett andere Art, nochmal das Thema Wirtschaft zu denken. Und das, ich glaube, da ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, da auch nochmal innovative Konzepte sich zu überlegen. Und
ja, das könnte auch gut funktionieren. Und also genau dieses Heranleiten, glaube ich, muss auf jeden Fall dabei sein, weil ich denke, dass nicht jeder vielleicht dann so unbedingt so kreativ ist und sich da dann etwas Individuelles vorstellen kann, ja, wie er etwas verändern kann. Ich glaube schon, dass viele darauf auch Lust haben und vor allem, wenn sie das Ergebnis dann erstmal sehen, dass es was super Einzigartiges dann ist, was sie vielleicht da gerade entwickelt haben, was kein anderer hat. Aber das wäre natürlich auch eine ganz schöne Idee, das mit Workshops irgendwie zu verbinden oder so. Genau. Hatte ich, glaube ich, neulich auf LinkedIn gesehen. Oder halt Reparaturdienste anbieten, dass du halt irgendwie, okay, du hast zwar irgendwie ein Loch in deinem T-Shirt oder in deiner Jeanshose, aber hey, brauchst du nicht wegschmeißen, du kannst es irgendwie schön flicken und es sieht dann auch noch irgendwie cool aus und das hat dann auch nicht jeder. Aber ich glaube, auch da muss man erstmal die Leute wieder so ein bisschen ranführen.
Auf jeden Fall. Das erfordert eine andere Geschwindigkeit und wir sind einfach so am Rennen die ganze Zeit und das ist wirklich echt schwer, da rauszukommen. Also ich versuche das auch gerade jeden Tag, probiere ich einen Gang zurückzuschalten, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich der Schlüssel zu allem ist, ist eigentlich die Geschwindigkeit, ist die Haltung und die Energie, mit der wir Sachen machen, ist eigentlich dann letztlich völlig wurscht, was wir machen, ob wir jetzt die Wäsche aufhängen oder sonst was machen. Wenn wir das gehetzt machen, dann ist es einfach nur wahnsinnig erschöpfend, ermüdend und wir sind im Kopf schon beim nächsten Ding und wir sehen uns einfach nur den Feierabend herbei, damit wir endlich uns hinsetzen können und dann landen wir am Ende, sind wir dann nur auf der Couch und glotzen irgendwas, weil wir zu nichts anderem mehr die Kraft haben und fühlen uns aber überhaupt nicht lebendig und sind nur am Rennen den ganzen Tag. Und wenn wir aber anfangen, langsamer zu machen und Würde, dann können wir das wirklich in Würde machen. Das ist ein echt ein anderes Lebensgefühl, aber es ist wirklich ein krasses Training.
Prozess.
Jeden Tag.
Auf jeden
und
Fall.
Es macht so viel aus, aber es ist echt eine Herausforderung. Und das ist das, was, also das ist so gerade mein, was sind so meine Themen, wo ich jeden Tag versuche, okay, jetzt mal langsam. Also, und ich, da habe ich das Gefühl, das macht am Endeffekt, hat so einen großen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, auf die Verbindung zu sich selber auch, zu den eigenen Bedürfnissen, zur Gesundheit. Es lohnt sich so, aber es ist echt einfach so komplett anders zu dem Leben, was halt normal ist heutzutage. Das ist echt, da muss man sich wirklich wie so ein Kraftfeld erstmal errichten mit neuen Ritualen, mit neuen, wie man auch damit umgeht, mit Handy, mit Nachrichten, sowas. Also das ist ja, man wird ja zugeballert mit Reizen, dass man wirklich trotzdem das schafft, um sich rum so einen Raum zu errichten, damit man klar sieht, was einem wichtig ist. Weil sonst ist es alles überlagert und man ist nur noch, man reagiert permanent und es bringt am Ende aber gar nichts für einen selber und auch für die Welt, weil man einfach nur wild rumrennt. Also
ja, das muss man erstmal, glaube ich, verstanden haben, ne? Was das irgendwie so mit sich bringt. Das auf jeden Fall. Dominik, jetzt muss ich doch so ein bisschen auf die Uhr schon mal schauen.
Ja.
jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde wieder
gequatscht. Sehr, sehr kurzweilig.
Das stimmt.
Nicht zu. Ich habe manchmal, ich habe eigentlich immer die Angewohnheit, so auszuholen. Also du darfst mich Ich hoffe,
Ja, aber dafür bist du ja auch da. Du sollst ja auch ausholen. Also ich stelle ja nur die Fragen und du sollst ja auf jeden Fall erzählen. Wenn du jetzt noch irgendwie was hast, was du nochmal so zum Schluss loswerden möchtest, dann kannst du das jetzt nochmal gerne tun, was du vielleicht noch nicht losgeworden bist. Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz Zeit. Und dann hast du auch noch eine Frage für mich vorbereitet.
Vielleicht einfach, dass wir uns das gar nicht so kompliziert machen müssen. Wir müssen gar nicht, wir haben immer das Gefühl, auch bei Nachhaltigkeit, wir müssen, oder bei Klima, einfach mal einen Gang runterschalten und durchatmen und gucken, was brauche ich und was braucht die Welt von mir jetzt in dem Moment, was kann ich machen und das ist auch, das reicht völlig, einfach ganz konkret bei sich gucken, was sind meine Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel schauen, dass wenn bei den nächsten Klimademos, dass ich da mit demonstriere und da die jungen Menschen mit unterstütze. Ich kann schauen, dass ich versuche, nur noch Zeugs in meine Wohnung reinzulassen, was mir wirklich gut tut, was mir Freude bereitet, was mich bereichert und was nicht nach ein paar Monaten mich belastet und stresst, weil ich mir denke, oh Mann, eigentlich weiß ich gar nicht jetzt, was ich damit machen soll. Und ich glaube, die Haltung ist auch entscheidend, dass man nicht, weil man das jetzt irgendwas muss oder nicht muss, sondern dass man das macht aus Liebe, aus Mitgefühl für die Natur und auch für unsere Mitmenschen, für die jungen Menschen. Und das ist, glaube ich, dann fühlt sich das auch nicht nach Verzicht an. Dann ist das einfach Liebe.
Das hört sich toll an. Also das war jetzt auch nochmal ein super Schlusswort, Dominik, auf jeden Fall.
Amen.
Genau. Und du hast jetzt, wie gesagt, nochmal eine Frage auch für mich vorbereitet. Bin ich gespannt.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Erste bin, die dich das fragt. Aber es interessiert mich trotzdem sehr, wie denn dein Weg zur Nachhaltigkeit ist. Ob du vielleicht auch so ein Schlüsselerlebnis irgendwann hattest. Weil ich weiß ja, dass du eben auch über die Modeschiene, über das Schneiderhandwerk, über Produktmanagement, dann da so dein Weg zum Thema Mode und Nachhaltigkeit war, aber vielleicht gab es für dich ja auch so einen Moment, wo du gedacht hast, boah, irgendwie, das ist genau das, oder?
Tatsächlich auch, also ich finde tatsächlich sehr traurig, dass es tatsächlich so ein bisschen spät erst bei mir gekommen ist, weil ich viele Jahre auch für Importeure gearbeitet habe, die natürlich auch viele Massen produzieren, und es war leider wirklich das Rana Plaza Unglück 2013, durch den Zusammensturz, da kam einfach noch so viel, viel mehr auf. Und da ist mir das dann alles so ein bisschen bewusst geworden. Da bin ich mehr in die Tiefe, in diese ganzen sozialen Themen, ökologischen Themen eingetaucht. Und dann ist der Ball so ein bisschen tatsächlich ins Rollen gekommen. Dann fing das an mit den Green Fashion Touren, dann mit dem Podcast und mit unserem Online-Shop. Und ja, und jetzt kann ich es mir auch nicht mehr anders vorstellen. Also, wenn man halt drin ist in der Blase, genau, dann ist man da auf jeden Fall drin und dann gräbt man immer weiter. Und ja, ist super wichtig, so wie du es mit deinen Büchern weiterträgst, das Thema. Ich versuche mit dem Podcast halt die EndverbraucherInnen halt darüber zu informieren, was wichtig ist. Und genau, damit wir die Blase auf jeden Fall größer kriegen,
ja,
mehr mitnehmen können.
Genau, ich finde es weniger mit dem Finger irgendwie auf irgendjemanden zeigen und einfach bei sich anfangen und zusammen geile Sachen ins Leben rufen, dass Mode einfach Spaß macht und wir all die tollen Modeschätze gemeinsam feiern, so.
Das machen wir auf jeden Fall. Du, dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Das war ganz, ganz toll. Und genau, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, meldest du dich auf jeden Fall, dass wir uns dann vielleicht auch mal so dann sehen können. Das wäre ganz toll.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es jetzt auch richtig. Ja, ich habe ganz die Zeit vergessen und war jetzt einfach nur mit dir hier.
Sehr schön. In einem Raum. Genau. Dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend, Dominik. Und danke. Genau, wir hören und sehen.
Ja, dir auch.
Voneinander. Bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich fand unser Gespräch sehr inspirierend und Dominik hat absolut recht, wenn sie sagt, dass man einfach mal einen Gang runterschalten soll. Einfach mal innehalten und darüber nachdenken, was man selber braucht. Das kann auf jeden Fall nicht schaden und es ist alles so schnelllebig geworden und man weiß bestimmte Dinge gar nicht mehr zu schätzen. Übrigens, Dominik arbeitet ebenfalls als Achtsamkeitscoachin. Nimm gerne mit ihr Kontakt auf. Und was ich natürlich noch an dieser Stelle loswerden muss, Dominik erwähnt auch noch im Interview den Online-Marktplatz Avocado Store. Mit unserem Online-Shop hier Sango bieten wir ebenfalls ein tolles Sortiment an nachhaltigen und fair produzierten Produkten an. Schau doch einmal rein. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.